Herzlich willkommen zum Sterne und Planeten Podcast. Mein Name ist Sascha Bielert und das ist dein Podcast für inneres Wachstum, Begegnungsqualität und organisationale Entwicklung. In dieser Episode geht es ums Geld. Sehr, sehr viel Geld. Und zwar als Mittel zum Zweck. Oder wie Thomas Jorberg sagen würde, um etwas zu ermöglichen. Er ist seit 2003 der Vorstandssprecher der GLS Bank, einer Bank, die ungewöhnliche Wege in Richtung Nachhaltigkeit geht und dabei auch und gerade deswegen wirtschaftlich erfolgreich ist. Viel Spaß und eine gute Zeit beim Reinhören.
Thomas Jorberg im Stern- und Planeten-Podcast. Thomas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Hallo Sascha.
Hi. Thomas, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du?
Ja, ich bin Vorstandssprecher der GLS Bank schon seit vielen, vielen Jahren und ich war auch der erste Lehrling der GLS Bank 1977. Habe also die ganze Entwicklung der Bank von einem ganz, ganz Mini-Institut bis heute 7,2 Milliarden mitgemacht und mitgestalten können.
Ich habe mal gelesen, dass du mal durch eine Autopanne eigentlich zur GLS Bank gekommen bist. Stimmt das?
Ja, so kann man das sagen. So mittelbar stimmt das schon. Ich wollte nach dem Abitur eigentlich eine Reise antreten mit einem VW-Bus für 2 Monate. Und dann hatte ich in der Tat einen Unfall. Und als ich wieder gesund war, habe ich die Frage gekriegt, ob ich nicht nach Bochum kommen wollte und Kindergarten mithelfen zu renovieren. Mein Bruder war in Bochum. Und die Kindergärtnerin war die Frau von Wilhelm Ernst Barkow, dem Gründer der Bank. Und so bin ich nach Bochum gekommen und auch ins Hause Barkow. Und dann kam irgendwann die Frage, ob ich nicht die Lehre hier machen will. Also insofern, ja, der Unfall war da schon, hat ein bisschen Schicksal gespielt.
Ein bisschen Schicksal. Und man sieht, auch Autos können was Gutes bewirken, selbst wenn sie wie damals wahrscheinlich mit Benzin oder Diesel fahren.
Ja, ja, klar.
Thomas, jetzt bist du ja Vorstandssprecher der GLS, nicht erst seit gestern. Und die GLS ist, naja, sagen wir mal, nicht eine von den Standardbanken. Was macht denn die GLS eigentlich aus? Was macht euch besonders? Was willst du sagen?
Also was das Besondere schon seit dem ersten Tag ist, dass wir unseren Kunden genau sagen, in welche Projekte investieren wir die Einlagen, die sie bei uns tätigen. Und das ist ausschließlich in ökologische und soziale Projekte. Das ist die ökologische Landwirtschaft, die Weiterverarbeitung, Bioläden, das sind Schulen und Kindergärten, das sind Wohnprojekte, ökologisch-soziale Wohnprojekte, regenerative Energien und anderes mehr. Also bei uns weiß der Kunde genau, was mit seinen Geldern passiert. Und das ist letztendlich auch die Motivation zur Anlage, mit dem Geld auch die Gesellschaft positiv mitzugestalten. Und nicht am Bankschalter das Bewusstsein abgeben, was mit dem Geld passiert.
Mhm. Ihr seid ja eine Bank, die schon von ihrer Historie her, wie ihr angefangen habt, in den 50, also Gründung 1974, aber schon vor der Gründung angefangen habt, eigentlich aus einem Mangel heraus, wenn ich das so sagen darf, nämlich mit dem Problem der Gründer, wie schaffen wir es eigentlich, eine Schule aufzusetzen, die damals ja keine Kreditgeber gefunden haben, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und dann sich zusammengeschlossen haben, letztlich in dem, was heute die GLS Bank ist und seitdem unterstützt ihr ganz, ganz viele soziale Projekte, ökologische Projekte und Initiativen, Kulturinitiativen etc. Gibt es bei euch so etwas wie ein philosophisches Fundament, das euch eine Ausrichtung gibt seither konstant oder ist das auch im Wandel gewesen in den letzten Jahrzehnten?
Also der Anlass zur Bankgründung war die Gründung der Waldorfschule in Bochum-Langendreher und insofern stand, sagen wir, die Anthroposophie da schon im Hintergrund der Gründung und auch die Grundidee der Dreigliederung und dadurch auch, dass man unterschiedliche Geldqualitäten eigentlich braucht. Zum einen eben Schenkungsgeld oder Stiftungsmittel. Das war dann auch die erste Gründung, die GLS Treuhand. die heute gut 120 Millionen Stiftungsvermögen verwaltet. Und zum anderen braucht man Kreditgeld oder Leihgeld als eine Qualität. Und das Dritte ist eben dann sozusagen den Zahlungsverkehr, das Zahlungsmittel. Mhm. Und das haben wir auch heute noch, diese unterschiedlichen Geldqualitäten. Und insofern ist es halt ein Unterschied. Manche Dinge kann man nur mit einer Stiftung oder mit einer Schenkung finanzieren. Und bei anderen ist dann der Kredit, das ist der größte Umfang, den wir haben. Und immer im Blick, was ist eigentlich die Verwendung? Und das ist ziemlich eingängig heute bei der Kreditvergabe, bei der Geldanlage. Nachhaltige Geldanlagen gibt es heute überall. Bei der Stiftung und bei der Schenkung ist das sowieso der Fall. Da ist ja die Motivation eigentlich ausschließlich die Verwendung. Und das haben wir in der Regel heute als Konsument nicht im Bewusstsein.
Welche Rolle spielt die Verwendung des Geldes bei euch in dem, was ihr tut?
Also die Verwendung der Einlagen spielt die Hauptrolle als Bank natürlich. Und wo wir das als Kreditmittel dann einsetzen. Und bei der GLS Treuhand, dort wo Stiftungsmittel eingesetzt werden und verwaltet werden, da ist die Verwendung natürlich die Hauptmotivation, denn das ist ja der Grund der Förderung. Aber auch bei der Zahlung, beim Kaufen ist im Grunde genommen die Verwendung nicht das Produkt und die Qualität nur, sondern vor allem die Art und Weise, wie es hergestellt worden ist und welche Schäden dabei möglich angerichtet worden sind. Das bezahlt man mit dem Kaufpreis auch mit. Insofern ist das wichtig für uns, und das war auch von Anfang an die Gründungsidee, das Bewusstsein mitzunehmen, auch in die Verwendungsstufen des Geldes, und das so einzusetzen, dass es eben auch von der Endverwendung einem sinnvollen sozialen Zweck zugeführt wird. Mhm.
Wenn wir so beim sozialen Zweck bleiben, es ist ja auffällig, ihr seid ja als Bank sehr, sehr auch gesellschaftspolitisch aktiv. Ihr schaut nicht nur, dass es euch gut geht als Organisation, als Institution, und ihr euch gut kümmert um eure Kundinnen und Kunden, sondern auch eher in deiner Person. Ihr geht immer wieder raus, unterstützt Initiativen, setzt euch auch politisch ein für eine ja jedenfalls andere Form des Wirtschaftens. Warum macht ihr das? Und warum tust du das ganz konkret? Was ist sozusagen das Anliegen für dich dahinter?
Also heute nennt man das Nachhaltigkeit, und den Begriff gab es so noch gar nicht in der Verwendung, als die GLS Bank gegründet worden ist. Aber unser Nachhaltigkeitsverständnis ist, dass jede unternehmerische Tätigkeit hat eigentlich nur einen Sinn und Zweck, das ist die Bedürfnisse der Menschen ganzheitlich zu decken. Und steht also im Vordergrund, und da muss man das so machen, dass zukünftige Generationen das auch noch machen können. Also dass das Klima nicht geschädigt wird, wir eine Artenvielfalt haben und so weiter. Und der Gewinn ist nur das Ergebnis, was hinten dabei rauskommt. Vielleicht der Gradmesser, dass man das auch wirtschaftlich gut gemacht hat, aber niemals Sinn und Zweck wirtschaftlicher Tätigkeit. Also das ist die Grundausrichtung, die wir haben. Und insofern richtet sich unsere Tätigkeit an den Bedürfnissen der Menschen aus, und zwar ganzheitlich, und daraus, dass das, was wir tun, enkeltauglich ist. Und da das in unserem heutigen Wirtschaftssystem leider nicht im Vordergrund steht, das merkt man gerade im Zuge der Krise ganz besonders. Also gerade Fleischerbetrieb bei Tönnies, da wird alles gemacht, um den Gewinn zu maximieren, was rechtlich nur irgendwie machbar ist. Ansonsten spielen soziale und ökologische Kriterien überhaupt gar keine Rolle. Und wir können das für uns machen, und unsere 40.000 Kreditkunden machen das auch so, aber das ist natürlich nicht ausreichend, um eine Transformation hinzubekommen. Insofern engagieren wir uns auch politisch im Auftrag unserer Mitglieder, um Rahmenbedingungen so zu verändern, dass eben man klimaschädliches Wirtschaften gar nicht mehr ökonomisch möglich ist oder dass eben Artenvielfalt und Bodenfruchtbarkeit geschützt werden durch die Rahmenbedingungen. Also insofern, wir sagen, es reicht nicht nur, dass wir so aktiv sind und zeigen, dass es anders geht, beziehungsweise unsere Kundinnen und Kunden zeigen, dass es anders geht, denn die sind ja die, die das realisieren in den Unternehmen, sondern auch, dass die Rahmenbedingungen sich verbessern.
Ist das eigentlich, also ihr seid ja da schon besonders auch in der Bankenlandschaft. Es gibt auch in Deutschland ja so ein paar Banken, die das ähnlich sehen, ne? Also ähnlich sehen von der Haltung her, aber auch ähnlich praktizieren her, von ihren Handlungen her. Aber wenn man sich die gesamte Branche anguckt, dann stecht ihr damit ja natürlich sehr, sehr heraus. Jetzt gab es ja in den letzten paar Wochen eine Initiative, wo ihr ja auch Teil wart, von insgesamt 16 Banken, die gesagt haben, wir müssen in Zukunft darauf achten, welche Wirkung eigentlich das von uns eingesetzte Geld hat, nämlich im Hinblick auf den Klimawandel und hier insbesondere auf die Messung von CO2, dass wir mindestens mal überhaupt erheben können, welche CO2-Wirkung haben wir eigentlich bei, ich meine, das war die Kreditvergabe, aber ja. Korrigiere mich, ja. Wenn ich da falsch liege. Ihr liegt da also offensichtlich im Trend. Trotzdem, 16 Banken, ein paar große sind dabei, eine mit einem blauen Farbton im Logo und eine mit einem gelben Farbton im Logo. Müsste da nicht noch viel, viel mehr passieren, vielleicht sogar auch auf gesetzgeberischer Seite, dass wir wirklich es nicht nur als Selbstverpflichtung machen, sondern dass es normativ auch für uns Maßstab wird?
Das eine sind so Erklärungen, wo sich Banken dann committen auf ein Pariser Klimaschutzziel. Das ist wichtig, dass das im Rahmen einer Transformation passiert, aber das ist natürlich noch nicht wirklich die Transformation, sondern da muss man schon genau schauen, wie man das eigentlich macht. Und das tun wir. Wir haben eine Wirkungsmessung und wir haben zwischenzeitlich auch eine CO2-Messung, die so ist, dass wir für unser Haus natürlich auch, aber für das gesamte Kreditportfolio sagen können, ist das eigentlich 1,5 Grad kompatibel oder nicht. Und wenn man solche Methoden anwendet und entwickelt, speziell für unsere Branchen, die wir haben, dann sieht man, dass sie zwar in Relation zur konventionellen super gut aufgestellt sind, aber manche immer noch nicht 1,5 Grad kompatibel sind. Also das ist auch eine Herausforderung für uns und für unsere Kundinnen und Kunden, jetzt wirklich das so konkret umzusetzen, dass man im Endeffekt sagen kann, ja, wir sind tatsächlich 1,5 Grad kompatibel. Und das ist nicht selbstverständlich durchgängig der Fall, auch bei uns und hier bei unseren Kunden. Also insofern, das ist für uns selber noch jetzt ein Instrument, was wir entwickelt haben im letzten Jahr. Mhm. Und jetzt zur Regulatorik. Es gibt ja auf EU-Ebene diese sogenannte Taxonomie für nachhaltige Geldanlagen. Da ist ja definiert, was ist eigentlich eine nachhaltige Geldanlage. Das ist so ein Mindeststandard, den kann man vielleicht mit dem Öko-Bio-Siegel der Europäischen Union vergleichen im Lebensmittelhandel. Das ist also ein Mindestmaß, wo man sagen muss, naja, also das muss man wirklich einhalten. Da ist immer noch Atomenergie dabei, weil sie wenig CO2 emittiert, nur mal zu sagen, wie auf welchem niedrigen Standard das sich befindet. Und noch eine weitere Initiative oder ein Merkblatt, was in eine Regulatorik überführt werden wird, kommt jetzt von der Bankenaufsicht, die sagt, wir müssen zukünftig, und zwar alle Banken, die physischen Risiken, also die Risiken, die aus Überschwemmung, Bränden, Hochwasser und so weiter resultieren, und das haben wir ja in Deutschland in der Zwischenzeit auch schon, die müssen eingeschätzt werden, bemessen werden, und da muss eine Risikotragfähigkeit hergestellt worden, also die Banken müssen da quasi Rücklagen für haben und auch für die transitorischen Risiken. Also jede Industrieanlage oder Energieerzeugungsanlage, die noch sehr viel CO2 emittiert, ist in den nächsten Jahren ausfallgefährdet. Weil wenn wir diesen Pfad machen zur CO2-Neutralität, dann werden wir unsere gesamten Produktionsanlagen und Energieerzeugungsanlagen auf CO2-neutral umstellen müssen. Und das heißt, also wer heute nehmen wir mal dieses Kohlekraftwerk in Datteln, wer da das finanziert hat, der hat hochausfallgefährdete Kredite vergeben, weil dieses, ich glaube 6 Milliarden hat es gekostet, wird wahrscheinlich nur ganz wenige Jahre überhaupt am Netz sind. Das ist schon ein Skandal, dass es so ist. Also insofern, da kommt auch ein Risikodruck, ein ökonomischer Druck jetzt auf die Branche zu, auf den ich sehr viel setze, traurigerweise mehr als auf die Einsicht, die eigentlich allenthalben vorhanden ist im Finanzsektor.
Spannend, ne? Das jetzt wirklich auch aus du sprichst ja von Risikoausfällen, also da geht es ganz, ganz hart um Risikominimierung, um Kalkulation, um Geld. Und letztlich heißt das ja, die gesamte Branche muss sich eigentlich auch von der Haltung, von der Denkweise komplett neu aufstellen. Ne? Denn CO2, wenn wir mal gucken, wird ja fast überall, außer vielleicht im Dienstleistungsbereich, wird der CO2 ja erzeugt und an ganz wenigen Stellen gemessen. Also wir brauchen auch ganz, ganz neue Tools für. Ne? Was ich an der Stelle interessant finde, Thomas, ist bei euch oder bei dir so die Fragestellung, ihr seid ja ein Systemplayer. Also innerhalb des Finanzsystems seid ihr ja ein Player. Ihr seid nicht der Größte, aber ihr seid einer, der sozusagen an der Speerspitze der Entwicklung, würde ich jetzt mal so subjektiv postulieren, steht. In welche Richtung wir von der systemischen Ausrichtung her uns überhaupt ändern müssen. Also nicht an den kleinen Schrauben her, sondern das Thema Postwachstumsökonomie, das Thema Wachstum an und für sich, ja, nicht zuletzt wegen dem Thema Klima. Wo müssten wir uns da eigentlich hinbewegen? Welche Position hast du da? Welche Meinung vertritt ihr da auch als Bank?
Gut, das ist natürlich ein weites Feld, aber das System muss auf jeden Fall so umgebaut werden, dass zukünftig der Wettbewerb nicht mehr zulasten der Qualität über den Preis geführt wird, immer unter der Motivation, den möglichst höchsten Gewinn zu machen, sondern dass das Hauptmerkmal des zukünftigen Wettbewerbes ist die Qualität, und zwar nicht nur die Qualität in der Beschaffenheit des Produktes, sondern in der Qualität der Herstellung. Und so dass es solche Ketten, wie wir sie heute zum Beispiel bei diesem Schweinesystem haben, ne? Das ist von A bis Z, ist das unverantwortlich. Das fängt mit der Futtermittelproduktion durch Abholzung des Urwaldes an. Das geht über den Transport, das ist die Art der Weiterverarbeitung, das ist die Art des Umgangs mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist bei der Schweineproduktion mit der Gülle weiß man auch nicht, was man machen soll, weil das ist viel zu viel, weil sozusagen die Futtermittel werden ja dazu gekauft, bis hin zum Verzehr, wo man sagt, also der Weber-Grill darf 3.000 Euro kosten, aber das Kilo Schweinefleisch bloß nicht mehr als, keine Ahnung, 5 Euro. Also da merkt man, das lässt sich alleine durch Gesetze gar nicht in den Griff bekommen, sondern wir brauchen in der Tat auch eine Kulturveränderung, die muss natürlich zunächst mal bei Einzelnen anfangen, die zeigen, dass es anders geht. Das tun unsere 40.000 Kundinnen und Kunden, zeigen, es geht anders. Es geht ökologisch anders, es geht sozial anders, aber auch ökonomisch anders, das ist wichtig. Und dann müssen halt die Rahmenbedingungen so verändert werden, dass die Schäden eingepreist werden. Deswegen fordern wir nicht nur eine CO2-Abgabe, unwiderruflich immer ansteigend, sondern auch zum Beispiel eine Abgabe auf Spritz- und Düngemittel. Auch das kann man heute schon sehr gut bepreisen und berechnen, dass, sagen wir, das Herausfiltern aus dem Grundwasser, das muss auf den Preis der Spritzmittel aufgeschlagen werden. Und dann rechnet sich das nicht mehr. Also wir müssen sozusagen das System schon dahingehend ändern, dass wir an solchen Grundstellschrauben das verändern und nicht hergehen und alle möglichen dirigistischen Eingriffe machen. Das halte ich nicht für sinnvoll.
Das finde ich wirklich spannend, weil du sagst, zuerst braucht es die Initiativen und diejenigen, die zeigen, dass es möglich ist und dass es anders geht. Die findest du unter anderem bei euch, bei den Kundinnen und Kunden. aber gar nicht so sehr, dass wir das große Systemrad erstmal transformieren, sondern Einzelne, die vorangehen und zeigen, es geht anders. Ja, habe ich richtig verstanden?
Ja, natürlich. Also es braucht immer die, die innovativ vorangehen und die Probleme anpacken und lösen. Ob das jetzt, sagen wir, zunächst mal wissenschaftlich und kulturell ist oder ob das technisch ist oder wie auch immer. Also die braucht es natürlich. Und die Lösungen aufzeigen. Und daran kann man dann auch dann die Rahmenbedingungen erkennen. Und das wissen wir heute, dass diese ganzen Probleme sind lösbar. Es ist unser System, was uns noch hindert daran, die tatsächlich zu lösen. Weil wir alle so getrimmt ist, dass man sagt, also die Gewinnerzielung ist das Ziel unternehmerischer Tätigkeit. Das lernen die Kinder schon in der Schule, dass das der Grund ist. Das ist kein sinnvolles Ziel unternehmerischer Tätigkeit. Also das steht eigentlich im Grunde genommen auf dem Kopf. Und insofern haben wir sowohl eine Kulturaufgabe als auch eine Aufgabe, die Rahmenbedingungen von der Politik so zu ändern, dass die Kosten, die diese Schäden verursachen, eben von Anfang an mit in den Preisen drin sind. Sprich, man würde das aus ökonomischen Gründen dann auch nicht mehr machen.
Welche Rolle misst du dabei deiner Branche zu, also Bankenbranche, ja, Kreditfinanzierungsbranche zu? Und welche Rolle haben einzelne Unternehmen und einzelne Organisationen dabei? Wie siehst du das?
Also natürlich spielt die Bankenbranche eine Art Schlüsselrolle, weil sie spielt eine subsidiäre Rolle. Sie hat eine unterstützende Funktion. Sie ist ja nicht Realwirtschaft selber. Auf der anderen Seite werden da die Entscheidungen gefällt, ob was investiert werden kann, ob was umgesetzt werden kann oder nicht. Die wird in der Finanzbranche getroffen. Insofern ist da auch eine hohe Verantwortung da. Aber letztendlich kann man, sagen wir, diese Transformation nicht in der Finanzwirtschaft abladen, sondern sie muss in der Realwirtschaft umgesetzt werden. Und dann ist die Finanzierung überhaupt kein Problem mehr. Also so wie die Sachen, sagen wir mal, sich auch dann wieder rechnen, ist das kein Problem, das zu finanzieren.
Und du meinst, sie rechnen sich. Also letztlich meinst du die Argumente von den zahlreichen Playern, die sagen, naja, wir spielen eben in einem System mit und das System ist, wie es ist. Und auch wenn wir wollten, wir können nicht, weil wir haben unsere Stakeholder und die verlangen eben eine gewisse Rendite und so weiter und so weiter. Das ist gar kein gutes Argument, sondern wenn der Wille da wäre, wäre das Ganze auch finanzierbar.
Natürlich ist es das Argument, weil wir befinden uns im Grunde genommen wie in so einer Denkgefangenschaft dieses Systems. Aber mit ein bisschen Abstand merkt man sofort, das ist überhaupt nicht schlüssig. Das ist auch nicht mehr, das war in der Vergangenheit außerordentlich leistungsfähig, ist aber längst über die Grenzen der Leistungsfähigkeit gegangen. Und da brauchen wir ein bisschen Abstand dazu, um das zu erkennen. Und da merkt man, wir haben halt alle ganz, ganz viele Sachen ausgeblendet aus diesem System. Und jetzt würde ich sagen, also das alles zu ändern und ein völlig anderes System und eine andere Kultur und eine andere Philosophie, das wird zu lange brauchen, um die Transformation wirklich hinzubekommen. Also muss man gucken, wie kann man in das System die Bedingungen so verändern, dass CO2-Emissionen halt so teuer sind, dass sie nicht mehr gemacht werden. Sondern dass eine CO2-neutrale Technik die derzeitigen Techniken ersetzen können. Und das Gleiche gilt für die ja eigentlich mindestens genauso wichtige Frage der Artenvielfalt und der Bodenfruchtbarkeit. Das ist unsere Nahrungsgrundlage. Dass sagen, die Schäden müssen eingepreist werden. Und das kann man auch sehen, dort, wo das der Fall ist, dreht sich eine Sache ganz schnell. Also wie schnell sich Prozesse ändern können, merken wir immer wieder an der Digitalisierung. Da sind sich irgendwie alle komischerweise einig. Die muss in rasender Geschwindigkeit vorangetrieben werden. obwohl sie jetzt viel
Corona vor allem,
in ne? Corona sind, obwohl sie viel teurer ist, obwohl sie viel disruptiver ist. Sie kostet viel mehr Geld und sie verändert viel mehr in unserer Gesellschaft, als der Klimaschutz das brauchen würde. Also insofern, man muss auch ein bisschen das wieder in eine Relation bringen, dass wir können uns das gar nicht anders leisten. Also Klimaschutz ist, es kostet 240 Milliarden pro Jahr in der Europäischen Union. Das fanden wir vor der Corona-Krise noch eine hohe Zahl. Heute entscheidet die Politik, also unter 100 Milliarden, da denken die ja gar nicht mehr lange darüber nach. Das ist ja schon, also insofern, ja. Ja. Das zeigt ja, am Geld liegt es überhaupt.
Spannend. Jetzt ist ja auffällig, wenn man sich so eine Bank denken würde und würde überlegen, naja, wie sehen Banken eigentlich so aus, wie verhalten die sich, welche Ziele haben die, dann würde man im Durchschnitt auf etwas kommen, was überhaupt nicht so aussieht wie die GLS-Bank. Ne? Und all das, was du sagst, hört man relativ selten von Vorstandssprechern anderer großer Banken mit blauen oder auch mit gelben oder welchen auch immer Farben im Logo. Wie seid ihr als Organisation sozusagen dazu gekommen, dass ihr diese Klimaziele so aktiv angeht und dass ihr über euer eigenes gedeihliches Ergehen sozusagen hinausdenkt? Auch du denkst ja nicht nur an eure eigene Organisation als Bank, sondern weit darüber hinaus und versteht eure Organisation quasi als Mittel zum Zweck, nämlich irgendwo, dass es den Menschen besser geht. Das hast du, glaube ich, am Anfang unseres Gespräches gesagt. Ist das alleine begründet in eurer Geschichte? Also die anthroposophischen Wurzeln hast du ja erzählt. Oder wie können auch andere Organisationen das hinkriegen? Also es ist ja eine Haltungsfrage letztlich auch. Ja? Nicht nur auf den eigenen Erfolg zu schauen, sondern eher integraler, eher ganzheitlicher da unterwegs zu sein. Wie kriegt man das hin, Thomas?
Also im Grunde genommen ist das ist eigentlich egal, ob man das Grundgesetz nimmt und sag mal, die Würde des Menschen in den Vordergrund stellt, ob man die Sustainable Development Goals nimmt als Ganze, wo auch das definiert eigentlich ist, wie wir leben wollen auf globaler Ebene. Also wo man eigentlich hinguckt, jeder hat seinen eigenen Wertekontext und seine eigene Kultur. Und wenn man der nachgeht und sagt, also der Mensch mit seinen ganzheitlichen Bedürfnissen, eben nicht nur dem isolierten Produkt in dem Moment, sondern wenn man das ganzheitlich anschaut, dann kann man gar nicht anders. Also dann wartet man nicht, bis der Schäden gezwungen ist, das Verhalten zu ändern, sondern dann produziert man Lebensmittel gleich so, dass sie, sagen wir, unter Berücksichtigung der Natur und der Kreisläufe und der Vielfalt und der Resilienz produziert werden und macht nicht den Kampf gegen die Natur. Und das ist die Art und Weise, wie wir heute vieles machen. Also wir sozusagen, das ist, Antonio Guterres hat es mal gesagt, wir müssen den Krieg gegen die Natur beenden. Das ist die Art und Weise, wie heute Landwirtschaft betrieben wird. Also so wie man die Sachen ganzheitlich betrachtet und sagen wir, die Zielstruktur verändert und sagt eben in der Nachhaltigkeit steht halt die ganzheitliche Bedürfnisbefriedigung im Vordergrund und den Mensch nicht nur als sagen wir, jemand, der jetzt materielle Bedürfnisse hat, sondern der auch soziale Bedürfnisse hat und der auch kulturell geistige Bedürfnisse hat, wenn man das berücksichtigt, dann kommt man zu einer ganz anderen wirtschaftlichen Handlungsweise. Und über die kann man aus Einsicht von selber kommen oder über die kann man leider dann viel zu spät über die angerichteten Schäden kommen. Und ich glaube, das ist auch Innovation, dass man diese Sachen erkennt, bevor halt die Schäden so groß sind. Und insofern glaube ich schon, dass wir eben, sag mal, zigtausend Kunden haben, die das früh erkannt haben und das aus sich heraus selber gemacht haben. Es gibt natürlich auch es gibt Millionen über den ganzen Globus verteilt, die das längst zeigen, dass es anders geht. Es sind ja nicht nur GLS-Bankkunden. Kosten. Und das sind ja Millionen andere, die gezeigt haben, es geht anders.
Ja. Wie messt ihr eigentlich für euch Erfolg? Also wie könnt ihr für euch sagen, guck mal, da haben wir echt ein gutes Jahr gehabt. Ja? Also ich vermute mal, das sind nicht nur eure Bilanzzahlen, sondern das werden noch weitere Kriterien sein. Ja? Wie schafft ihr das nach innen heraus zu sehen und zu sagen, hier haben wir echt was Gutes geleistet? Was ist das, wenn das nicht die blanken Zahlen vielleicht bei euch sind? Vielleicht sind es auch die blanken Zahlen, ich weiß es nicht, aber was ist das bei euch in der Organisation?
Naja, das ist natürlich jetzt nicht irgendwie nur ein Ziel, wo wir dann sagen, okay, einen Haken dran, jetzt waren wir erfolgreich, sondern das ist schon auch, ich sage mal, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als sag mal, in einer Bank tätig zu sein, wo man jeden Tag Kunden erlebt, die viele unlösbar scheinende Probleme lösen. Das ist, also auch das ist schon, das ist ein Privileg, das immer wahrzunehmen. Das ist auch schon ein Erfolg, den man hat. Und natürlich ist jeder Kunde, der zu uns kommt, weil wir wissen, wegen des Preises kommt keiner zu uns. Ja, also irgendeiner ist immer, der bietet es immer billiger an. Also es kommt kein Kunde wegen des Preises zu uns, sondern er kommt wegen der Qualität zu uns. Und insofern ist natürlich jeder Kunde, der neu kommt, ein Kompliment für uns auch. Dass er sagt, ja, das sind auch meine Bedürfnisse, das wollen wir teilen. Und dann messen wir auch, wir haben so eine Art, wir nennen das Wirkungstransparenz, dass wir nicht nur, sagen wir, das vom Storytelling her machen, dass wir das erzählen, dass wir das transparent machen, sondern dass wir auch 7 Indikatoren für jede Branche haben und das auch dann messen können. Also nicht alles, was zählt, kann man messen, ne? Aber das, was man messen kann, schon auch. Und dann im Endeffekt ist natürlich auch, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Und da gucken natürlich andere auch da drauf und sagen, okay, die machen das jetzt schon seit vielen Jahren in einem Wachstum, was für die, sagen wir, zumindest für die genossenschaftlichen Banken eigentlich undenkbar ist. Und machen das immer noch wirtschaftlich erfolgreich. Das gehört natürlich auch dazu, aber das ist für uns das Ergebnis und das ist nicht Ziel der Arbeit. Also es ist natürlich, Erfolg ist jetzt ist ein Mix aus allem.
Spannend. Gerade letzte Finanzkrise 2008 wart ihr eine der wenigen Banken, die da überhaupt nicht im Vergleich so ins Straucheln gerade geraten ist. Und man hat das zurückgeführt auf euer eher sehr, sehr langfristig ausgelegtes Modell versus kurzfristige Gewinn. Maximierung. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, Thomas, welche Veränderungen würdest du vielleicht gerne sehen im Finanzmarkt, in der Finanzbranche? Gibt es etwas, wo du sagst, wenn wir das realisieren könnten, wenn vielleicht dieser Gedanke oder diese gesetzgeberische Maßnahme sich realisieren ließe, das würde uns alle ein ganz, ganz großes Stück nach vorne bringen? Gibt es da sozusagen ein Wunschkatalog von dir?
Also erstmal sehr pragmatisch und sehr, sag mal, auf das, was jetzt im Moment passiert ist schon. Also wenn wir diese physischen und transitorischen Risiken tatsächlich im Finanzmarkt berücksichtigen, dann glaube ich, wird sich gewaltig was drehen. Denn dann wird man einfach, sag mal, viele umweltschädliche Technologien und Investitionen schlichtweg nicht mehr finanzieren. Und das würde schon was bewirken. Und natürlich auch, wir brauchen viel mehr eine Verbindung zwischen gesunder Realwirtschaft und dem Finanzmarkt. Also dieses, wir haben immer noch sehr viel abstrakte Produkte und ich glaube auch, dass die Aufsicht sich sehr stark nochmal ändern muss. Sie geht jetzt dahin und tut sehr kleinteilig, sagen wir, versuchen, die Risiken, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, durch dieses Verhalten
die Bankenaufsicht in den Griff zu kriegen.
Aber die großen Risiken kriegen sie eh nicht im Griff. Das sieht man in Wirecard, da übersieht man dann schon mal 2 Milliarden. Also das zeigt, im Kleinen ist man sehr akribisch und das ist auch leichter zu überschauen, aber im Großen kann man dann doch nicht viel anrichten. Und im Grunde genommen ist das auch, die Kultur muss sich ändern. Wir haben im Finanzmarkt gilt eben immer noch im Grunde genommen, da stehen also der Kunde und die Bank, die wollen sich gegenseitig übers Ohr hauen. Das ist eigentlich das Bild, was wir haben. In der Regulatorik auch, und insofern stehen da der Verbraucherschutz, der den Verbraucher schützt, aber nicht den Menschen. Und die Banken, also wie so zwei Kriegsparteien gegenüber. Und was wir da haben, sind halt vielleicht irgendwie Waffenstillstandsabkommen, die da gemacht worden sind durch die Regulatorik, aber nicht wirklich ein Friedensabkommen. Mhm. Also das gilt aber für unsere gesamte Wirtschaft. Es gab mal eine Werbung vom Handelsblatt, was ich eigentlich in der Entwicklung sonst schätze und auch viel lese, aber die haben mal für ihr Early Morning Briefing gesagt, ein Werbespruch, also wie man schon vor dem Frühstück dem anderen die Butter vom Brot nehmen kann. Mhm. Und das ist genau das Gegenbeispiel einer vernünftigen Wirtschaft. Eine vernünftige Wirtschaft ist dafür da, dem anderen schon vor dem Frühstück die Butter fürs Brot zu liefern.
Ja.
Also ich glaube, das ist, zum einen brauchen wir Rahmenbedingungen, die schädliches Verhalten tatsächlich sanktionieren. Und wir brauchen eine andere Kultur. Und auch der Verbraucherschutz muss sich ändern. Also es geht nicht darum, einem Verbraucher, der, sagen wir, das Billigste kauft und nur immer auf den Preis achtet, vor allem und jedem zu schützen. Also das Leben sollte schon geschützt sein, da bin ich schon dafür. Egal, wie er sich verhält, er darf nicht, sagen wir, im Leben oder in der Gesundheit bedroht sein. Aber sonst eigentlich sehe ich gar nicht so viel schutzwürdige Interessen da, sondern der Mensch als Ganzes muss geschützt werden. Mhm. Und wir haben heute schon auch noch eine Art Kultur, also sagen, wer heute sich eigentlich akzeptabel verhält, der meint, er muss bezuschusst werden, muss belobt und muss Zuschüsse kriegen. Ne? Das ist das, was wir heute im Großen sehen, dass also die großen Kohlekraftwerksbetreiber meinen, sie müssten entschädigt werden. Dafür, dass sie nicht mehr die Umwelt so arg schädigen. Wir müssen zum Gegenteil kommen. Also es muss wirtschaftlich sanktioniert werden, wer sich umweltschädigend verhält, und wer sich umweltschonend verhält, das muss das Normale werden. Und heute ist gerade umgekehrt. Ne? Wir meinen, wir müssten immer subventionieren, was ordentliches Verhalten ist.
Mhm. Da sind wir wieder bei regulatorischen Maßnahmen,
ja,
an der Stelle. Ne? Ohne die es wahrscheinlich geht. Du hast den Verbraucher angesprochen. Jetzt sind wir einmal so vom Systemischen gekommen zu den Organisationen und schließlich beim Verbraucher als Mensch angekommen. Gibt es auf der Seite des Einzelnen, also wirklich der Einzelne als Mensch, der Einzelne als Verbraucher, etwas, wo du sagst, Mensch, das kann wirklich auch schon jeder Einzelne heute tun? Oder geht es mehr um die Organisationen für dich?
Naja, also wenn ich mich selber beobachte, dann entdecke ich die Widersprüchlichkeit, in der wir alle stecken. Also ich bin da unbescheiden und denke, das haben die anderen vielleicht auch. Mhm. Und was ich so jetzt von mir gebe und was ich als Bürger und was ich als Mensch will, das setze ich schon hin und wieder auch als Konsument nicht um. Also ich ertappe mich immer wieder als Konsument, dass ich Sachen mache, die würde ich, also da wäre ich empört als Bürger. Insbesondere, wenn das andere machen wird. Ne? Das ist, würde ich anderen nie durchgehen lassen, was ich mir dann selber immer wieder durchgehen lasse. Und insofern glaube ich auch, ist eben in der Tat Verbraucherschutz nicht die richtige, Sichtweise. Und ich glaube auch nicht, dass man sozusagen, wenn man den Verbraucher anspricht und der muss es entscheiden, nein, der Bürger muss es entscheiden. Und bei einer gut funktionierenden Demokratie ist das auch möglich, dann die Veränderung durchzusetzen. Also ich muss ja in mir auch als Mensch, als Bürger das, was ich will, im Verhalten umsetzen. Und das ist widersprüchlich. Also in mir ist es jedenfalls widersprüchlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du da auch sowas entdeckst und die Zuhörer sowas entdecken. Ja, und also insofern, das ist, dazu ist die Politik da. Und dazu ist auch eine Demokratie da, dass sozusagen der Bürger sich durchsetzt, aber bitte nicht der Verbraucher. Der einseitige Verbraucher, der nur den billigsten Preis bei einer einigermaßen gesicherten Qualität, aber bei der Herstellung nicht so genau hinguckt. Das will.
Mhm. Aber was heißt das konkret für den einzelnen Bürger? Also womit sprichst du den einzelnen Bürger, die einzelne Bürgerin jetzt an? Was kann der und die Einzelne tatsächlich tun? Was sollten wir tun? Also in welche Richtung denkst du da? Mach's mal so ein bisschen konkret. Sind das die Kaufentscheidungen? Sind das die Entscheidung, wo wir unser Geld anlegen? Die Entscheidung an der Fleischtheke für die 50 Cent weniger oder mehr? Oder was ist das?
Also natürlich ist es erstmal, das war ja schon am Anfang unseres Gespräches, ist im Bewusstsein zu haben, dass wenn ich irgendwie für irgendwas einen Kaufpreis zahle, dann zahle ich die Art der Herstellung. Und dass, wenn ich das im Bewusstsein habe, kaufe ich viele Sachen nicht mehr, weil ich diese Art von Herstellung nicht haben will. Ne? Also kann eigentlich kaum noch konventionelles Fleisch kaufen, weil das ist unter diesen Bedingungen hergestellt, die kein Mensch haben will. Also ich meine, das ist schon, dass da hat natürlich der Verbraucher auch die Macht. Und das gilt für alle Produkte im Grunde genommen. Und das ist auch auf dem Weg und das da ändert sich ja auch viel und so weiter. Aber ich glaube, es reicht nicht aus allein, sondern wir müssen auch als Bürger uns engagieren und auch in der Politik deutlich machen, dass wir als Bürger diese Transformation wollen, und zwar schnell und konsequent. Und dass wir das nicht mehr akzeptieren als Bürger, dass diese Lobby, die gegen sich selbst im Grunde genommen arbeitet, ne? Also wenn jetzt eine Stromindustrie also bis zum letzten möglichen Moment für den Erhalt von Kohle- und Atomkraftwerken ist, schaden sie sich selber langfristig. Oder die Autoindustrie, ne? Bis zum letzten Tag diese überflüssigen SUVs, also diese Stadtgeländewagen, die spritfressenden Stadtgeländewagen zu verkaufen, weil die Gewinnmarge da am höchsten ist. Und da versäumen sie die Entwicklung von modernen Mobilitätstechnologien. Aber so läuft das. Also im Grunde genommen, dass man das Spiel durchschaut hat und dass man das nicht mehr akzeptiert. Und ich glaube, wir sind da schon auf einem gar nicht so schlechten Weg. Das hat man jetzt auch gemerkt, auch an dem, es war deutlich, die Autokaufprämie hätte null Akzeptanz in der Bevölkerung mehr gehabt.
Ja.
Und kaum weiß die Autoindustrie, dass es endgültig nicht kommt, schon macht sie selber eine Kaufprämie, die doppelt so hoch ist, wie die sie gefordert haben. Da fragt man sich ja, was ist das für eine Art von Lobbyarbeit?
Ja.
Das wäre, also man hätte es gleich in die Tasche der Aktionäre transferieren können, man hätte sich viele Buchungsvorgänge gespart. Weil offensichtlich können die Unternehmen diese Kaufprämie selber geben.
Ja, absolut, ja, absolut. Am Ende ist ja die Mehrwertsteuersenkung rausgekommen, die ja auch insbesondere natürlich für die Autoindustrie sehr, sehr günstig ausfällt. Das muss man ja dazu sagen, ne? Abwrackprämie wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, aber auch das ist eine. Du hast das Politische jetzt angesprochen. Jetzt weiß ich, dass ihr auch nicht zuletzt als GLS-Bank ja politische Initiativen unterstützt, also keine Parteien, aber ihr seid zum Beispiel unterwegs gewesen im Zuge, als Fridays for Future angemahnt wurde, sehr, sehr viele Bußgelder zu bezahlen, für die sie nicht bereit gewesen wären. Da seid ihr eingesprungen und habt eine Initiative gestartet, wo man hat spenden können, um diese jungen, nicht nur jungen, aber vor allem jungen Menschen zu unterstützen. Sind das solche Initiativen, wie zum Beispiel die Fridays, wo du sagst, wir müssen uns als Bürger einsetzen, also nicht nur in die politischen Parteien gehen, sondern in der Breite der Gesellschaft als Bürger aktiv werden?
Ja, es galt ja lange Zeit sozusagen die Diagnose, dass also die heutige Jugend sich politisch nicht mehr engagiert. Und die hat uns eines Besseren gelehrt. und akzeptiert einfach diese Verhaltensweisen nicht mehr. Akzeptieren nicht und erkennen, dass ihre Zukunft in Gefahr ist. Und ich glaube, gerade in der Corona-Krise haben wir ja, also wie schnell da gehandelt wurde, zum Schutz meiner Generation und älterer Generation, muss man im Endeffekt sagen. Also da gab es keine Begrenzung in der Einschränkung oder in der Art der Mittel und auch nicht in der Höhe der Beträge. Und das kritisiere ich gar nicht, auch die Art der Mittel. Das wusste man nämlich nicht genau, welche wirklich Wirkung es erzeigt. Aber genauso beherzt das fordert die junge Generation, muss man jetzt bitteschön, zur Rettung der Zukunft dieser Generation handeln. Und sowohl was die Maßnahmen anbelangt, als auch was die Höhe der Mittel anbelangt. Es gibt kein Argument mehr, das nicht zu tun. Das sagt uns die Generation, die ihre Zukunft gefährdet sieht. Und ich will ja, natürlich unterstützen wir, das ist klar, aber sie fordert auch uns. Und auch die.
Inwiefern?
Naja, also ich meine, das habe ich immer gesagt. Also ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt eine Bestätigung nur, sondern es ist auch eine Frage der jungen Generation. Habt ihr eigentlich genug gemacht? Also wart ihr konsequent genug? Also gerade ihr, die ihr gesagt habt, ihr wusstet ja alles. Und natürlich ist es auch eine Herausforderung für uns, auch dann nochmal nachzudenken, als GLS-Bank oder unsere Kunden darüber nachzudenken, waren wir denn konsequent genug? Und haben wir wirklich genug getan? Das ist ja die Frage der jungen Generation. Da kann man sich ja nicht ausruhen auf dem, was man getan hat. Selbst wenn es noch so positiv war.
Ja.
Sondern die sagen, es reicht nicht.
Ja. Was sind das für Forderungen? Also, oder anders gefragt, worüber denkt ihr jetzt vielleicht noch viel, viel stärker nach, weil ihr euch viel stärker dieser Verantwortung bewusst seid, möglicherweise als noch vor einigen Jahren, als diese breite Form des Aktivismus auch auf der Straße ja noch gar nicht stattfand. Ne? Das ganze Fridays for Future Movement ist ja noch keine 2 Jahre alt. Ne? Muss man sich ja immer wieder ins Gedächtnis rufen. Das ist eine ganz, ganz junge Bewegung. Wo denkt ihr vielleicht jetzt hin, wo ihr früher noch gar nicht aktiv hingedacht habt? Oder anders gefragt, was werden wir vielleicht von der GLS-Bank in 10 Jahren sehen, wo wir heute noch gar nicht dran denken?
Also 10 Jahre ist mir zu weit in die Zukunft geschaut. Die Dynamik ist so groß, hoffentlich, dass sagen wir in den nächsten Jahren. Also das eine ist diese politischen Forderungen, dass wir auch aktiv in die Politik eingreifen, kann man vielleicht nicht sagen, aber uns da äußern, ist auch erst knapp 3 Jahre her. Das ist schon eine Veränderung, die wir haben. Dann auch, dass wir jetzt, also für uns ist ja klar, also das 1,5-Grad-Ziel, dass wir uns dazu erklären und committen, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber jetzt zu sagen, okay, aber das rechnen wir auch runter auf jeden einzelnen Kunden, auf jede einzelne Aktivität, die wir selber machen, und überprüfen das und vernetzen auch die sozialen Projekte und Ziele mit den ökologischen, weil es ist schon oft so, dass wir dann vorbildhafte Schulen oder soziale Projekte oder Krankenhäuser haben, die aber jetzt in Bezug auf die ökologischen Fragen nicht unbedingt schon an der Spitze standen, um es vorsichtig auszudrücken. Und umgekehrt natürlich auch, ne, dass wir ganz tolle ökologische Projekte haben, wo es mit den sozialen Standards nicht so weiter. Also dass man das mehr miteinander verbindet und wir Beratungstools entwickeln für unsere Kunden, wo wir zeigen können, also du stehst da, aber das kann man auch machen. Das ist der Benchmark in der Branche und auch deutlich machen, dass sich Investitionen heute in CO2-sparende Technologien im Blick auf die Zukunft auf jeden Fall rechnen, auch wenn man es kurzfristig sieht, das vielleicht noch nicht der Fall ist. Und dass wir dann noch entsprechende Finanzierungen anbieten. Also dass wir konsequenter und vernetzter vorgehen als in der Vergangenheit, das ist schon der Fall.
Und wenn du dir in eurer Branche eure Marktmitakteure ansiehst, was würdest du dir von denen wünschen? Was würdest du gerne von denen sehen, was heute vielleicht noch unzureichend ist?
Also, dass sie sich nicht ausruhen auf irgendwelchen, sagen wir mal, niedrigen Benchmarks und auch nicht das separieren und sagen, na gut, das ist normale Geschäft und dann haben wir noch nachhaltiges Geschäft. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die da ist. Das zum einen. Und zum anderen, dass sie auch die Chance erkennen, die da drin steckt, und zwar in jeder Hinsicht. Also wettbewerbsmäßig ist der Preiskampf im Bankbereich fast bis an die Grenze des Ruinösen ausgeschöpft. Da sage ich den Kollegen auch, dann lass uns doch endlich mal Qualitätswettbewerb machen. Hm. Also ja, schön und gut, so einen Mindeststandard definieren, aber sagen, wer ist jetzt der Beste in der Qualität? Das ist doch Wettbewerb, ja. Das ist, da können wir uns differenzieren und im Markt behaupten. Und dann auch, was die ökonomischen Chancen sind. Also es ist die Transformation unserer Wirtschaft zu CO2-Neutralität, aber auch zu höherer Resilienz in der Natur und so weiter, braucht ja enorme Investitionen. Die müssen finanziert werden. Das ist eine Riesenchance auch für den Finanzsektor. Und in diesem Bereich sind die geringsten Risiken.
Mhm. Weil sie am nachhaltigsten sind, ne, diese Entwicklung.
Weil sie nachhaltiger sind und wenn man antizipiert, dass in Zukunft eben Regelmechanismen kommen müssen, die umweltschädlichen Verhalten sanktionieren, dann macht das eben auch wirtschaftlich Sinn. Also steckt auch für die Finanzbranche eine Riesenchance da drin, sich wirklich immer mehr und immer ausschließlicher auf nachhaltige Finanzierung zu fokussieren.
Ja. Wenn jetzt Menschen dir jetzt zugehört haben und sagen, das regt mich irgendwie an, vielleicht mich selber als Verbraucher, als Konsument, als Bürger anders zu positionieren, neu nachzudenken über mein Verhalten, meine Haltung, meine Einstellung. Ich will aber da mehr erfahren. Ich will mich mehr damit auseinandersetzen. Was hat dich vielleicht, Thomas, inspiriert oder dazu gebracht, diese Haltung heute zu haben und zu leben, und was kannst du vielleicht anderen mitgeben an Inspiration, inspirierenden Persönlichkeiten, Literatur, wo man vielleicht nachlesen, nachgucken, nachhören kann, wenn man sich genau für diese Themen interessiert?
Also lesen kann man ja heute eigentlich alles und also uns mangelt es nicht an Erkenntnissen und auch nicht an Büchern, die man überlesen kann, aber welche Fragen auch immer das ist. Was mich fasziniert hat und motiviert hat und auch Vorbilder waren, das waren Menschen wie zum Beispiel Wilhelm Ernst Barkow, der Gründer der GLS Bank, oder wie einen Ibrahim Abul Aish, der Sekem in der Wüste in Ägypten zu einer blühenden biologischen Farm mit sozialen Projekten letztendlich bis zu einer Universität gebracht haben. Also Menschen, die Visionen haben und den unabdingbaren Willen zur Lösung. Also eben nicht nur Ideale, sondern eben, sagen wir mal, den Willen dazu, diese auch umzusetzen und wahrzunehmen, was denen alles gelungen ist. Und das hat mich, und sagen wir, ich habe eine ganze Reihe von solchen Menschen kennengelernt. Also Ursula Michael Sladek aus Schönau, die dort, in einer kleinen Stadt dann über zwei Bürgerentscheide das Stromnetz dann betrieben haben und dann heute einen der erfolgreichsten und größten grünen Stromversorgungsunternehmen in der Bundesrepublik aufgebaut haben, als Arzt, Lehrerin und Hausfrau. Und wo man merkt, also der Fachverstand, den haben die sich sozusagen by the way angeeignet, der war gar nicht entscheidend. Entscheidend war die Visionen, entscheidend war der Wille, das umzusetzen. Also solche Vorbilder zu haben und mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, das hat mich immer wieder motiviert. Und wir haben eben sehr, sehr viele Kunden, die das auch so machen, im größeren oder im kleineren Maß. Also Menschen, die so arbeiten, das ist für mich noch viel motivierender als noch so viele Bücher, die man sich für Wissensaneignung natürlich auch holen kann, klar.
sagt der Vorstandssprecher der GLS Bank, Thomas Jorberg. Thomas, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Dankeschön.
Gerne, Sascha. Hat mir Spaß gemacht.
Das war der Sterne und Planeten Podcast mit Thomas Jorberg. Nach dieser Folge werden wir als Firma auf jeden Fall genau überprüfen, was mit unserem Geld passiert. Und ich glaube, die Bank wechseln. Was tust du? Mit planetaren Grüßen, dein Sascha.